Heute mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche. Das ist für uns Christen ja die bedeutsamste Zeit des ganzen Jahres. Der Wortvorsatz von Karwoche, von Karfreitag, von Karsamstag kommt vom althochdeutschen Kara und es bedeutet Klage, Kummer, Trauer. Diese Tage mit dem Beginn heute, die, wenn man zusammenfasst, die bieten einen unglaublichen Spannungsbogen. Vom Jubel, Hosanna, heute am Palmsonntag und endet 6 Tage später mit Kreuzigt ihn. Wir kennen natürlich die Eckpunkte, der bejubelte Einzug Jesu in Jerusalem, das letzte Abendmahl, die Gefangennahme und schließlich das Ende, das vermeintliche Ende mit der grausamen Hinrichtung Jesu. Triumph und Niederlage, so könnte man diese Tage auch überschreiben. Es geht in diesen Tagen um Annahme und Ablehnung Jesu. Es geht um die Nachfolge und um Ursachen für dessen Ablehnung und dessen Verurteilung. Was spielte sich denn in diesen Tagen zu der Zeit in Jerusalem ab? Auch hinter den Kulissen. Seitens derjenigen, die Jesus immer schon mit Argwohn und Ablehnung begegnet sind, von Anbeginn, von Geburt an, Jesus in Bethlehem geboren, was kommt von da schon Gutes? Aber auch bei seinen Begleitern, die völlig ahnungslos schienen, weil sie damals oftmals nicht verstanden haben, was Jesus zu ihnen schon immer gesprochen hat. Was geschah in diesen Tagen zwischen Palmsonntag und Karfreitag? Natürlich kennen wir alle diese Bibelstellen. Wir kennen als wiedergeborene Jünger natürlich die Bedeutung des Todes Jesu für unser Leben. Haben wir ja jetzt eben auch gerade schon gehört. Gibt es da überhaupt jetzt noch etwas Neues zu berichten? Nun, ich hoffe mir und ich wünsche mir, dass ihr euch einlassen könnt auf die Schlaglichter, auf die ich meinen Blick werfen will im Hinblick auf diese letzten Tage Jesu in Jerusalem. Eben den Einzug und die Bedeutung des Kreuzestodes, denn zwischen Palmsonntag und Karfreitag, das ist mehr denn je ein Ereignis, an dem sich nicht nur damals, sondern auch heute die Geister scheiden. Lesen wir den Einzug nach Jerusalem nach Markus 11, Vers 1 bis 10. Markus 11, Vers 1 bis 10. Und als sie sich Jerusalem, Bethphage und Bethanien gegen den Ölberg hin nähern, sendet er 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in das Dorf, das euch gegenüber liegt. Und sogleich, wenn ihr dorthin kommt, werdet ihr ein Fohlen angebunden finden, auf dem noch kein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagt: Warum tut ihr dies? So sagt: Der Herr braucht es und sendet es gleich wieder hierher. Und sie gingen hin und fanden ein Fohlen angebunden an der Tür draußen auf dem Weg und sie binden es los. Und einige von denen, die dort standen, sagten zu ihnen: Was tut ihr, dass ihr das Fohlen losbindet? Sie aber sprachen zu ihnen, wie Jesus gesagt hatte, und sie ließen sie gewähren. Und sie bringen das Fohlen zu Jesus und legen ihm ihre Kleider auf und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf dem Weg aus, andere aber Zweige, die sie auf den Feldern abschnitten. Und die Vorangehenden und die Nachfolgenden riefen: Hosanna, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei das kommende Reich unseres Vaters David. Hosanna in der Höhe. Der Anruf Hosanna heißt übersetzt: Gott rette doch. Oder in Psalm 118, Vers 25 kommt es zweimal vor und da ist es überschrieben mit: Ach Herr, hilf doch, ach Herr, gib doch Gelingen. Und dieser Anruf Hosanna, der war bei hohen jüdischen Festen und in der Intronisation eines Königs üblich. Und darum findet man das auch hier an der Stelle. Jerusalem war zu Zeiten Jesu genauso wie heute ein Brennpunkt, ein Pulverfass. Jesus war, wenn man das Johannesevangelium betrachtet, öfters in Jerusalem. Nach den Evangelien von Matthäus, Lukas und Markus kommt Jesus erst sozusagen zur finalen Entscheidung dorthin. Wie oft nun Jesus in Jerusalem war, spielt nicht die entscheidende Rolle. Tatsache ist aber, dass es jedes Mal, wenn Jesus nach Jerusalem kam, dann gab es Schwierigkeiten, Konfrontationen mit den Schriftgelehrten und den Hütern über den Gesetzen. Und Jesus, er war sich dieses Risikos bewusst, dass er einging, nach Jerusalem zu kommen. Klar ist, dass es zu Konfrontationen mit den Schriftgelehrten und Pharisäern kommen musste. Vielleicht war es aber diesmal auch anders, wo er doch von einer begeisternden, jubelnden, fröhlichen Menge begleitet wurde. Einige moderne Geschichtsschreiber, die sich mit Jesus beschäftigen, aber selbst Theologen, schreiben und diskutieren über die Fragestellung, warum Jesus nach Jerusalem kam, wenn er sich doch dieses Risikos bewusst sein musste. Und er war sich dieses Risikos bewusst. Sie argumentieren, er hätte die Vorkommnisse vermeiden können. So nach dem Motto, selber schuld. Für uns, die wir an Jesus glauben, ist natürlich klar, Jesus sagt im Johannesevangelium, er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun und den Grund dafür, für dieses Handeln, den liefert er auch gleich mit. In Johannes 13,1 können wir lesen, vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zu dem Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Die Liebe zu den Menschen war es, die ihn nach Jerusalem gebracht hat, in dem genauen Wissen, was dort eigentlich geschehen würde. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. So steht hier eben auch, dass Jesus zur Zeit des Passafestes nach Jerusalem kam. Und deshalb wissen wir auch sehr genau, ganz im Gegensatz zur Geburt Jesu, wann Jesus gestorben ist. Das Passafest war das Fest der Juden. Jerusalem war voll von Pilgern. Alle Menschen im Land oder viele Menschen aus dem Land sind nach Jerusalem gekommen, um dort im Tempel anzubeten und um dort das Passafest zu feiern. Wie wir 2010 in Jerusalem waren, wie wir da durch die Altstadt gegangen sind, haben wir schon ein klein wenig erlebt, was für ein Treiben dort ist, wie das geschäftig ist, wie gerufen wird, wie die Händler ihre Waren anpreisen. Und so, bin ich mir sicher, war es zu Zeiten Jesu nicht viel anders. Was anders war und was wir hier auch berücksichtigen müssen, dass Jerusalem zu der Zeit von den Römern besetzt war. Und die Römer, die waren interessiert, dass die Ordnung in der Stadt immer aufrecht blieb. Die Schergen von Pilatus, die haben nur darauf gewartet, dass sich irgendwo ein Tumult bildet, um dazwischen zu schlagen. Und genau diese Umstände wussten natürlich die Kleriker und die Hohepriester auch. Und sie hatten Angst vor den Römern. Und auch deshalb war einer, der sich gegen die bestehende Ordnung widersetzte, natürlich nicht gern gesehen. Und drum haben auch die Hohepriester da sehr wohl und sehr schnell wahrgenommen, wie Jesus da einzog. Die klerikale Oberschicht, die war zutiefst konservativ. Die bestehenden Verhältnisse sollten nicht angetastet werden. Bloß nichts ändern an den Verhältnissen, bloß den schlafenden Riesen Rom nicht wecken. Und sie wussten natürlich, dass Jesus sich über bestehende Gesetze und Regeln hinwegsetzte. Das war in Jerusalem hinlänglich bekannt. Und so überlegen die Hohepriester. In Johannes 11, Vers 48 lesen wir, ich habe es hier aus der Hoffnung für alle genommen. Darauf beriefen die hohen Priester und Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rates ein. Sie fragten sich, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus verbringt viele Wunder, und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen und schließlich haben wir keinen Tempel mehr und auch keine Macht mehr über das Volk. In ihrer Kritik werfen sie Jesus vor, dass er sich anmaßt, Gott zu sein. In Wirklichkeit, das war vordergründig, in Wirklichkeit hatten sie schlicht Angst, ihre Macht und ihren Einfluss zu verlieren. Denn Jesus wollte nicht die Verhältnisse ändern. Das wird ihm immer unterstellt. Jesus wollte nicht die Verhältnisse ändern. Jesus wollte die Menschen verändern. Und das ist heute nicht anders als damals. Und das kann uns auch gleich einen Hinweis geben, und das müssen wir verstehen, wenn unsere Lebensverhältnisse sich manchmal nicht in dem Maße ändern, wie wir uns das wünschen. Oftmals ändert Jesus nicht unsere Lebensverhältnisse. Vielleicht will er auch nur uns ändern. Jesus kam 6 Tage vor dem Passafest nach Bethanien. So steht es in Johannes 12,1. Bethanien liegt an der Ostseite nahe Jerusalem, die Seite, an der der Ölberg liegt. Lazarus, Maria und Martha lebten dort. Und Jerusalem war, wie ich schon erwähnt habe, zu dieser Zeit natürlich überfüllt von Pilgern, von Wallfahrern, die zum Passafest kamen und um im Tempel zu opfern. Es waren Menschen aus dem ganzen Land da und so machte sich die Kunde von Jesus nahe der Stadt schnell die Runde. Und sie zogen hinaus, um Jesus zu sehen. Sie haben natürlich von ihm gehört und wollten auch sehen, wer dieser Jesus ist. Aber interessanterweise, sie kamen nicht nur wegen Jesus da hinaus. Sie waren auch wegen jemand anderem da hinausgegangen. Es steht in Johannes 12,9. Die große Volksmenge aus den Juden erfuhr nun, dass er dort sei. Und sie kamen nicht um Jesu willen allein, sondern damit sie auch den Lazarus sähen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie wollten also Lazarus sehen, den Menschen, den Jesus von den Toten erweckt hat. Und so haben sie vermutlich auch gerufen, nicht nur Hosanna, sondern auch, seht Jesus, das ist der Mensch, der Lazarus von den Toten erweckt hat. Ich habe mir sehr oft schon die Frage gestellt, ob es die gleichen Menschen waren, die Jesus da mit Hosanna begrüßt haben beim Einzug in Jerusalem und ob dann andere 6 Tage später kreuzigt ihn gerufen haben. Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage auch schon gestellt habt. Zunächst war ich geneigt zu denken, das müssen andere gewesen sein. Denn wer Jesus einmal erlebt hat, leibhaftig erlebt hat, wie er Wunder getan hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er eben Lazarus von den Toten auferweckt hat, wie er Gefangene befreit hat, wie er eben Besessene von ihren Anfällen befreit hat. Da kann man doch nicht später rufen, kreuzige ihn. Aber, wie wir aus dem Text entnehmen können, waren da doch einige wohl nur deshalb gekommen, um den auferstandenen Lazarus zu sehen. Da waren schlichtweg Schaulustige und Gaffer mit dabei. Auch wenn es mit Sicherheit nur die geringere Anzahl war. Aber ich denke, einige waren da nicht sehr eng mit Jesus verbunden. Und doch haben sie dort in der Masse auch Hosanna gerufen. Da in der Masse ist es natürlich leicht, Jesus nachzufolgen. Da feiert jeder den Messias. Aber dann, wenn es etwas kostet, Jesu Jünger zu sein, dann kehrt man ihm den Rücken. Sobald Jesus nicht die Ziele verfolgt, die man selber verfolgt, oder die man von ihm erwartet, dass er sie verfolgen soll, dann wird aus Zuneigung blanke Ablehnung. Es ist wirklich eine tolle Sache, mit Jesus zu gehen, wenn alle ihn loben und preisen. Aber wenige sind es, die ihm auch im Leid treu bleiben und die im Unglück an ihm festhalten. Und jetzt weiß ich und glaube ich, es waren die gleichen Menschen, die Jesus zuerst Hosanna zugerufen haben und dann 6 Tage später kreuzigt ihn. Und wenn ich aber weiter denke, dann komme ich zu dem beklemmenden Entschluss oder Beschluss und Erkenntnis, dass ich vielleicht auch dazugehört hätte. Und ich lege hier meine Hand für mich nicht ins Feuer. Dennoch war es wichtig, dass möglichst viele Menschen Lazarus da draußen auch gesehen haben, dass er lebt. Denn Lazarus war nämlich der lebendige Beweis der Vollmacht Jesu, dass er Tote zum Leben erwecken kann. Die Folge war, können wir in Johannes 12, Vers 10 lesen, die hohen Priester aber ratschlagten, auch den Lazarus zu töten, weil viele von den Juden um seinetwillen hingingen und an Jesus glaubten. Also es war schon wichtig, dass sie Lazarus gesehen haben, weil sie an seinem Leben, weil sie gesehen haben, er ist von den Toten auferweckt worden, das war für sie auch Anlass, Jesus nachzufolgen. Und weil die Pharisäer das natürlich auch erkannt haben, hatten sie eben auch beschlossen, nicht nur Jesus zu beseitigen, sondern auch gleich Lazarus mit ihm. Nun zieht Jesus mit dieser Volksmenge auf einem Esel reitend nach Jerusalem. Ihm wird zugejubelt, alle schreien und folgen ihm danach. Aber wie folgt denn oder wie zieht denn ein König in eine Stadt ein? Standesgemäß erfolgt ein solcher Einzug eines Königs auf einem prachtvollen Pferd mit vorausreitenden Fanfarenbläsern. Dieser König aber reitet statt auf dem Rücken eines Pferdes auf einem Esel, einem Lasttier. Mit vielen Tieren verbinden wir ja bestimmte Eigenschaften. Jedes oder sehr viele von den Tieren haben ja in uns, erwecken in uns bestimmte Bilder, denen wir dann entsprechende Eigenschaften zuweisen. Der Löwe wird nicht umsonst als der König der Tiere bezeichnet. Oder ein Adler, der majestätisch weit oben fliegt und sozusagen schwerelos über den Dingen schwebt. Wie die Johanna und ich in Afrika waren, in Uganda, da haben es uns besonders die Giraffen angetan. Die Giraffen, die Giraffen schreiten einher. Die tragen den Kopf hoch, erhaben und sie wissen scheinbar um ihre Größe. Jedenfalls ist so, erscheint mir ihr Auftreten. Aber was verbinden wir mit dem Bild eines Esels? Also wenn ich einem Esel in die Augen schaue, dann sehe ich eine tiefe Traurigkeit. Ein Esel schaut nicht freundlich, der schaut immer eher traurig. Scheinbar teilnahmslos, wie von einer anderen Welt. Unendlich geduldig und von einer bestechenden Sanftmut. Und wenn jemand auf einem Esel reitet, wie sieht das aus? Da habe ich immer den Eindruck, naja, der Esel, der wird bald zusammenbrechen unter der Last. Und genau auf diesem Tier reitet Jesus. Und noch dazu auf einem, der ihm gar nicht selber gehört. Gut übrigens, dass hier bei Markus ein Einschub dabei steht, dass sie diesen Esel gleich wieder zurückbringen. Es gibt wirklich Kritiker, die bezichtigen Jesus anhand dieser Szene des Diebstahls eines Esels. Und was Diebstahl zu der damaligen Zeit bedeutet hat, da war die Hand ab. Das war ein schweres Vergehen. In Matthäus 21, Vers 4 und 5 ist bei dem Einzug Jesu nach Jerusalem noch ein Zusatz enthalten. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Das stammt aus Zacharia 9, Vers 9. Ich habe es hier aus der Hoffnung für alle wieder. Freut euch, ihr Menschen auf dem Berg Zion. Jubelt laut, ihr Einwohner von Jerusalem. Euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und bringt euch Rettung. Und doch kommt er nicht stolz daher, sondern reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin. In Jerusalem und im ganzen Land beseitige ich, der Herr, die Streitwagen, die Kriegspferde und alle Waffen. Euer König stiftet Frieden unter den Völkern. Seine Macht reicht von einem Meer zum anderen, vom Euphrat bis zum Ende der Erde. Das macht deutlich, dass Jesus hier die alttestamentliche Weissagung erfüllt. Aber was ist das für ein König, der hilflos und arm und ohne Waffen und ohne Gefolgschaft in die Stadt Davids einreitet? Ein echter Nachkomme des Königs David müsste anders auftreten. Warum nun erregte Jesus bei den Juden so viel Anstoß, wo sie doch wahrhaft auf den Messias gewartet haben? Jesus erhob den Anspruch, Gott zu sein. Aber sein ganzes Erscheinungsbild wies ihn als Mensch aus. Seine Niedrigkeit war der Anstoß, den er erregt hat bei den Pharisäern. Denn die Juden, die kannten selbstverständlich diese Schriftstelle aus Zacharia. Da steht genau diese Szene beschrieben. Dennoch passte Jesus nicht in diese Vorstellung. Sie erwarteten einen Messias in irdischer Macht, der ihnen endlich Unabhängigkeit von den Römern gab, der die glorreiche Zeit Davids wiederherstellte. Und deshalb waren sie so erpicht, von Jesus Zeichen zu sehen. Die Wunder, die Jesus geschehen ließ, die reichten da nicht. Sie bekamen Zeichen und Wunder in ausreichender Menge, aber sie glaubten ihm trotzdem nicht. Im Gegenteil, wie ich schon erwähnt habe, ein Grund, warum sie Jesus töten wollten, war Lazarus. Aber Vertrauen heißt eben nicht auf Zeichen und Wunder zu warten, sondern daran zu glauben, dass Jesus als Retter in die Welt kam. Glaube fängt da an, wo Zeichen und Wunder aufhören. Das haben die Pharisäer nicht begriffen und das begreifen wir leider auch oftmals nicht so einfach. Bei den Menschen, die Jesus beim Einzug feierten, waren die Gründe ähnlich. Auch sie hatten gehofft, dass endlich eine neue Regierungszeit in Jerusalem beginnt. Jesus sollte sie unterstützen in ihrer Absicht, endlich einen Aufstand und den Freiheitskampf gegen die verhassten Römer zu wagen. Aber Jesus will beim Einzug in Jerusalem nicht die Stadt erobern, Jesus will die Herzen erobern. Und sie hatten ein weiteres Problem mit Jesus. Die Juden vertrauten, dass man bei Gott durch die Einhaltung der Gesetze, die man von Mose empfing, gerecht werden könne. Sie meinten mit ihren guten Werken, bei Gott die Anerkennung zu empfangen. Sie wollten nicht verstehen, dass Gott ein gnädiger Gott ist und Sünden vergibt, ohne dass er es verdient. Da tun wir uns auch manchmal ziemlich schwer damit. Daran scheitern wir auch immer wieder. Oder wer hat kein Problem mit dem Gleichnis Jesu aus Matthäus 20, wo es um die gleiche Entlohnung der Arbeiter im Weinberg geht, wo die einen 8 Stunden gearbeitet haben und die anderen nur 1 Stunde. Fällt uns das so leicht zu akzeptieren? Die Enttäuschung darüber, dass Jesus nicht ihre Ziele verfolgt hat, war schließlich ein wichtiger Grund, warum die Massen dann schrien, kreuzige ihn. Und so werfen sie ihm dann vor dem römischen Statthalter vor, genau das geplant zu haben, was Jesus immer abgelehnt hat, nämlich einen gewaltsamen Aufstand gegen die Römer. Genau der Punkt hat dann zur Verurteilung Jesu auch geführt. Da haben sie mal wieder einfach nicht wahrhaben wollen oder haben es unter den Teppich gekehrt, was Jesus nämlich immer gepredigt hat. Liebe, Frieden, Sanftmut, Bereitschaft, den Armen zu helfen. Das war in den Stunden alles nichts mehr wert. So wie die Juden Jesus als Messias nicht erkannten, so lehnten ihn später auch die Römer und Griechen ab. Aber bei den Römern und Griechen lagen die Gründe anders. Für sie, die an mächtige, kraftvolle und unbesiegbare Götter glaubten, war der Glaube an einen Gottessohn, der sich kreuzigen lässt, lächerlich. Ein Gott, der sich für alle, die an ihn glauben, ans Kreuz schlagen lässt. Was für ein Esel! Im Jahr 1856 machten Archäologen in Rom eine sowohl seltsame als auch sensationelle Entdeckung. Sie stießen bei Ausgrabungen eines Wachlokals von Soldaten auf eine Kritzelei an der Wand. Dabei handelt es sich um eine Kreuzesdarstellung aus dem frühen 2. Jahrhundert, so circa 125 Jahre nach Christi Geburt. Das Bemerkenswerte war bei der Darstellung, dass die Figur am Kreuz ein Mensch mit einem Eselskopf war. Hier war also der Christus mit einem Eselskopf abgebildet. Und daneben ist ein junger Mann zu sehen, der zu diesem Eselskopf aufschaut und offensichtlich mit erhobener Hand zu ihm betet. Und daneben war, wie das ganze Bild relativ ungelenk hingekritzelt, auch der Text in Griechisch zu lesen: Alexamenos tebete, sebete theon. Alexamenos betet seinen Gott an. Mit diesem Spottbild sollte der Glaube dieses Alexamenos, der Christ war, lächerlich gemacht werden. Christus am Kreuz, was für ein lächerlicher Gott, total schwach, ein Esel eben. Immer mehr Menschen, auch säkulare Christen und Theologen, verbreiten heute nicht selten ein Christentum, das ohne Kreuz auskommt. So meinen einige, man müsse seinen Hörern das Anstößige wegnehmen oder es weniger anstößig machen. Wir müssen da aufpassen, dass das Kreuz nicht aus dem Zentrum unseres Glaubens an den Rand gedrängt wird. Denkt man nur an die Kampagnen, die es mitunter geschafft haben, das Kreuz aus den Klassenzimmern der Schulen zu entfernen. Ich habe einen Bekannten, der hat sich beim Kindergarten beschwert, weil die mit den Kindern in die Kirche gegangen sind, und er hat gesagt, er will seinem Sohn nicht zumuten, dass er da einen Mann anschauen muss, der am Kreuz hängt. Und so ist für viele heute das Kreuz ein Ärgernis. Und die Tatsache, dass wir Sünder sind, auch nicht mehr zeitgemäß. Auch Paulus wurde damit konfrontiert. Deshalb schreibt er an die Gemeinde in Korinth, im 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Die Griechen, die für ihre Philosophie und Weisheit berühmt waren, kritisierten den Glauben an einen Gott und meinten stattdessen, die Welt nach philosophischen Prinzipien erklären zu können. Weise wollten sie sein und aufgeklärter als das einfache Volk mit seinen Tempeln und Opfern. Und sie propagierten nur das als existent, was der menschliche Geist erfasst. Aber Gott setzt mit seiner Weisheit dort an, wo die menschliche Weisheit an ihre Grenzen stößt. Im Vers 21 führt Paulus weiter aus, noch immer im 1. Korinther Kapitel 1, denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu retten. Und weil den Juden Zeichen fordern und Griechen Weisheit suchen, predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und der Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Dieser Umstand wird als Torheit des Glaubens bezeichnet. Das meint aber nicht, dass es töricht sei, zu glauben. Der Glaube ist nicht töricht aus der Sicht Gottes und auch nicht aus der Sicht des Glaubenden. Der Glaube an das Kreuz und die damit verbundene Rettung ist töricht aus Sicht der Ungläubigen, die Gottes Angebot ablehnen. Denen, die glauben, ist das Wort vom Kreuz, denen, die nicht glauben, ist das Wort vom Kreuz eine Torheit, ein dummes Geschwätz. Aber alle hören dasselbe Wort. Bei denen, die es annehmen, die glauben, führt es zur Rettung, bei den anderen in den Tod. Das heißt, es hat für beide eine Wirkung. Es ist ein Irrtum zu glauben oder zu denken, dass das Wort Gottes nur für den Gläubigen eine Auswirkung hat. Es hat auch Auswirkung für denjenigen, der nicht glaubt. Schaut, bei uns gibt es natürlich auch viele, und wenn wir ehrlich sind, neigen wir auch oftmals dazu, einerseits Zeichen von Gottes Existenz zu fordern und andererseits unsere Weisheit über die Weisheit Gottes zu stellen. Wir versuchen mit Verstand unsere Dinge zu lösen, bevor wir Gott einschreiten lassen. So, und damit komme ich zum Schluss. Vom Palmsonntag bis Karfreitag, 6 Tage mit einer enormen Spannung. Die begeisterte Menschenmenge einerseits und die Verlassenheit am Kreuz. Was sind unsere Palmsonntage? Die Palmsonntage, das sind unsere Tage des Glücks, die Freude über die Gegenwart Gottes, Jesus an unserer Seite, Erfolg, Familienglück bringen uns nahe zu unserem Gott. Und es ist schön, dass es diese Tage gibt. Aber wie jäh fallen wir aus dieser Glückswolke, wenn plötzlich ein tragischer Unfall, eine zerbrochene Beziehung, der Verlust des Arbeitsplatzes, eine unheilbare Krankheit uns befällt. Wie stark fallen wir dann in tiefe Lebenskrisen? Wo ist da der liebende Gott? Das sind dann unsere Karfreitage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit menschlichem Verstand ist es alles nicht zu erfassen. Der Zugang zu Gott führt allein durch den Glauben an Jesus Christus. In den guten Tagen, dort wo uns Jesus in guten Zeiten nahe ist, da kann unser Glaube wachsen. Und dieser mit dem kindlichen Urvertrauen angefüllte Glaube, dass nämlich beide Tage, der Palmsonntag wie der Karfreitag, in Gottes Plan eingefügt sind, das kann uns den wahren Halt im Leben geben. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 30 und 31. Auch ihr verdankt alles, was ihr seid, der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Er ist Gottes Weisheit für uns. Durch ihn haben wir Anerkennung vor Gott gefunden. Durch ihn können wir ein Leben führen, wie es Gott gefällt. Und durch ihn sind wir auch befreit von unserer Schuld. Amen.